Die Taktik des Feindes. Die Taktik des Feindes ist das Thema heute und ich muss euch ehrlich sagen, es ist ein unangenehmes Thema. Ich finde das überhaupt nicht sympathisch und es ist mir auch unangenehm, weil ich nicht gerne in einem Freund-Feind-Schema denken möchte. Ich möchte gar nicht unterscheiden, ja, der will mir Gutes, der will mir Böses. Also ich habe bei diesem Thema die Taktik des Feindes einen inneren Widerstand und den möchte ich auch ernst nehmen. Aber wir haben schon in dem Zeugnis gehört, Jesus hat gesagt, liebet eure Feinde. Und um Feinde zu lieben, muss man welche haben. Also würde Jesus wahrscheinlich sagen, na hör dir die Geschichte von Nehemia mal an und schau mal, wie da die Feinde agieren und wie Nehemia reagiert. Also wir sind jetzt quasi in einer Taktikbesprechung. Und ich dachte, ich nehme das Thema jetzt mal sportlich, nicht nur bierernst. Ich habe 10 Jahre Handball gespielt und selbstverständlich hatten wir beim Handball auch Taktikbesprechungen vor einer Partie über den Gegner und natürlich auch, wie wir auf die Spielzüge des Gegners reagieren können. Und denn ob gewollt oder nicht, ein Gegner verhält sich nach bestimmten Mustern, die sich wiederholen. Deshalb Taktik. Vielleicht auch gar nicht bewusst, aber da gibt es Muster zu erkennen. Und es ist möglich, eine Gegenstrategie zu entwickeln. Es ist möglich, die Angriffe abzuwehren. Also jetzt willkommen zu einem Trainingsgespräch. Ich hatte auch fast überlegt, ob ich einen Jogginganzug anziehe, aber nein, Abendmahl und Jogginganzug, dann kommt ihr dann ist das Muster gesprengt einer Predigt. Also welche Muster gibt es von Gegnern und wie kann man vielleicht darauf reagieren? Aber jetzt nochmal, bevor wir zum ersten Ball kommen, wer ist überhaupt mein Feind? Wer ist der Gegner? In unserer Predigtreihe Nehemia geht es in diesem Text, den wir gleich hören in Abschnitten, nicht um den Widersacher. Es geht nicht um den Teufel. Es geht in diesem Text nicht um Dämonen. Es geht nicht um böse Geister. Es geht tatsächlich um Menschen. Es geht um Menschen, die einen einschüchtern, verunsichern, schaden, die über einen reden, mit einem reden. Menschen, die dagegen sind. Also erstmal um Menschen. Und Hand aufs Herz, als Mensch ist niemand von uns davor geschützt, auch selber zu einem Gegner, zu einem Feind für andere zu werden. Und ich erzähle heute jetzt von Nehemia und seinen Gegnern. Und natürlich ist das, wenn man so die Bibel liest, so, dass man denkt, na gut, mit Nehemia identifiziere ich mich gern und mit den Gegnern nicht so gern. Und deshalb überlasse ich es dir und dem Heiligen Geist, ob du auch mal die Rolle wechselst. Ob du auch mal überlegst, ja, manchmal bin ich auch in dieser Rolle des Gegners, der in einem Konflikt ungünstig, ja, feindlich reagiert. Aber das muss jeder selber prüfen, mit wem er sich identifiziert in diesem Text und auch wie der Geist Gottes zu dir redet. Also Nehemia 6. Zuerst, als ich den Text las, sind mir ganz viele Details eingefallen und im Hauskreisleiterbuch, das viele ja auch verwenden, sind auch viele Details, Vers für Vers, viele so Finden, kleine Spielzüge, aber ich habe am Ende 3 Muster, 3 Taktiken entdeckt, wie die Gegner hier agieren und die möchte ich euch vorstellen und ich dachte, die Menschen in der Empore, die sind oft mehr so Zuschauer, ihr müsst jetzt auch mal aktiv werden, nein, du, okay, dann steh doch mal auf. Oder vielleicht, ja, kannst du den Ball fangen? Wollen wir es mal versuchen? Komm, ja, ich versuche mal gut zu werfen. Oh ja, hey, super. Und wenn der erste Punkt zu Ende ist, spielst du wieder zurück. Nee, noch nicht. Wir sind da noch am Anfang. Der erste Angriffsversuch ist der Angriff auf den Körper. Und das ist der erste Punkt, Angriff auf den Körper. Und dazu folgender Bibeltext. Nehemia 6, 1 bis 4. Sanballat, Tobia, der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass die Mauer wieder aufgebaut war. Alle Lücken waren geschlossen. Nur die Torflügel hatten wir damals noch nicht in die Tore eingesetzt. Da ließen Sanballat und Geshem mir ausrichten, komm, wir wollen uns mit dir in Kefirim treffen, das in der Ebene Ono liegt. Sie hatten aber vor, mir etwas anzutun. Daher schickte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen mitteilen, ich arbeite gerade an einem großen Werk und kann unmöglich zu euch herabkommen. Die Arbeit gerät in Stocken, wenn ich sie unterbreche und euch treffe. Sie schickten mir noch 4-mal dieselbe Nachricht und bekamen jedes Mal dieselbe Antwort von mir. Im Kontext ist der Mauerbau fast fertig, die Lücken sind fast geschlossen und Nehemias Gegner greifen jetzt zu fiesen Mitteln. Scheinbar wollen sie mit ihm sprechen. In Wirklichkeit locken sie ihn aber an einen einsamen, abgelegenen Ort. Das macht Nehemia misstrauisch, denn offenbar will er dort nicht hingehen, denn sie wollen ihn dort treffen, um ihn etwas anzutun. Sie wollen gar nicht mit ihm reden. Sie wollen ihn da treffen, um ihn im wahrsten Sinne zu treffen, um ihn zu schlagen, zu vermöbeln, wie in einem Krimi. Vielleicht heute Abend wieder, das Opfer wird an einen Ort gelockt mit einem Anruf. Dann ist das meistens so Containerhafen und dann geschieht das Unglück. Und hier ist es auch, ein einsamer Ort und dort soll er geschlagen, vielleicht sogar getötet werden. Und das tut mir weh. Ja, es tut mir weh, das zu sagen, aber Konflikte werden oft mit körperlicher Gewalt ausgetragen. Und zwar von Menschen, die erstmal gar nicht als Feind angesehen werden, wo wir gar nicht denken würden, dass das der Gegner ist. Vom Ehepartner, vom Mitschüler, vielleicht vom wirtschaftlichen, vom politischen Gegner. Beim Handball gibt es da auch so kleine versteckte Schläge. Natürlich, der Schiedsrichter soll das nicht sehen, aber Handball ist ein sehr körperbetonter Sport, da ist auch vieles erlaubt. Was beim Sport aber spielerisch abläuft, das läuft in der Wirklichkeit, in Realität an Tritten, an Schlägen, an Unfällen sehr hart. Häusliche Gewalt hat viele Formen. Tritte, Schläge, unfreiwillige sexuelle Handlungen, auch Nötigungen, Beleidigungen, Demütigungen. Und das Heimtückische an der häuslichen Gewalt, sie geschieht auch an einem abgelegenen, erstmal verborgenen Ort, im privaten Raum, für andere nicht sichtbar, manchmal hörbar. Der Weiße Ring berichtet, dass seit dem Lockdown im Jahr 2020 die Zahl der Anrufe wegen häuslicher Gewalt in Deutschland um 20% zugenommen hat und insgesamt waren es 20.000 Anrufe. Und die Polizeistatistik für 2020 ist, dass es 150.000 Fälle häuslicher Gewalt in Deutschland gab, und zwar 15% mehr als im Jahr davor, vor Corona. Und häusliche Gewalt ist natürlich nur ein Teil von Gewalt, die geschieht im Verborgenen, am abgelegenen Ort. Die tatsächliche Zahl liegt im Dunkeln, auch am abgelegenen Ort. Und dorthin wird Nehemia gelockt, da soll er hin. Und Nehemia schützt sich. Er verweigert ein Treffen. Übrigens, er verweigert das sogar viermal. Mit derselben Antwort. Nehemia durchschaut, man kann sagen, Gott sei Dank, dass ihm etwas angetan werden soll. Die Gewaltbereitschaft seiner Gegner schätzt er richtig ein. Und die Tragik von echter Gewalterfahrung ist ja, dass sie meistens überraschend kommt. Dass man vielleicht an den Ort hinfährt und denkt, ja, wir wollen uns mal aussprechen, weil das wollen sie ja. Und in Wirklichkeit wollen sie ihm in die Fresse schlagen, so dass er das nicht vergisst. Gewalt traumatisiert auch Menschen. Es ist halt nicht so spielerisch, so auch nicht so beobachtet wie ein Handballspiel oder ein anderer Sport, obwohl es eben beim Handball auch zur Sache geht. Was ist die Taktik des Feindes? Tatsächlich den Körper zu treffen, unbeobachtet dem anderen Gewalt anzutun. Das kann ja sein, dem anderen ein Bein zu stellen, eine Ohrfeige zu geben, irgendetwas dieser Art. Den anderen zu verletzen, ihn zu schwächen, auch körperlich. Und wenn Menschen zu solchen Mitteln greifen, dann braucht man Schutz, man braucht auch Abstand. Und den verweigert er auch, diese Nähe, die der andere möchte. Der Leiter Nehemia sagt das Treffen übrigens anscheinend mit einer Begründung ab, dass er an einer großen Sache ist und da will er sich nicht von zu unterbrechen lassen. Das ist vielleicht auch ohne Gewaltandrohung manchmal ein guter Grund, ein Treffen abzusagen, sogar viermal, aber das ist nebenbei auch eine Weisheit des Textes. Nicht für jeden Kampf sich in den Austragungsort schicken zu lassen. Der erste Punkt, es gelingt den Gegnern nicht, ihren Konfliktpartner körperlich unschädlich zu machen, ihn zum Schweigen zu bringen, ihn von seiner Aufgabe abzuhalten. Er wird nicht krank durch Gewalt. Simone, das war schon der erste Punkt. Sehr kurz, soll ja kurzweilig sein. Ich brauche den Ball zurück, weil sonst kann es nicht weitergehen mit dem nächsten Schachzug. Jetzt Vorsicht. Ja. Du schaffst das. Oh, wow. Na, sogar mit Lichtblendung hier. Mann, oh Mann. Der nächste Angriff, der ist diffiziler. Das ist der Angriff auf das Innenleben. Das heißt, auf die Gefühle, auf die Gedanken, man könnte sagen, auf die Seele. Wer fängt den Ball? Andreas. Oh ja, das ist natürlich einfach, weil der hat ja auch mal Handball gespielt. Oh, super, danke. Und so lautet das im Text, Nehemia 6, Abvers 5. Doch Sanballat gab nicht auf. 4 Absagen, ne? Beim 5. Mal schickte er mit einer seiner Leute, der mir einen unverschlossenen Brief brachte. In ihm stand: Unter den Völkern geht ein Gerücht um. Und auch Geshem hat es bestätigt. Es heißt, dass du mit den Juden einen Aufstand planst. Deswegen baust du an der Mauer. Dem Gerücht zufolge willst du ihr König werden. Auch Propheten sollst du beauftragt haben, in Jerusalem bekannt zu machen. Er ist der neue König von Juda. Das alles wird auch der König, gemeint ist der König von Persien, erfahren. Daher komm jetzt, wir wollen miteinander beraten, was zu tun ist. Da ließ ich ihm ausrichten: Es stimmt nicht, was du sagst. Du hast dir das alles nur ausgedacht. Denn die Feinde wollten uns Angst einflößen und dadurch die Bauarbeiten zum Stillstand bringen. Da machte ich mich erst recht an die Arbeit. Wie ist es möglich, den anderen in seinen Gedanken, in seinen Gefühlen zu treffen? Sanballat greift zu einem bis heute typischen Mittel, öffentlich Gerüchte zu streuen, falsche Tatsachen behaupten aufzustellen, Empörung der Gefühle aufzulösen. Heute geschieht das oft auch durch Bilder, die gefaked sind, Zitate aus dem Zusammenhang gerissen. Frau Künast hat gerade ein Urteil gewonnen, weil nämlich ein aus Zusammenhang gerissenes Zitat ihr sehr geschadet hat und sie in ein Licht gestellt hat, das nicht rechtens war. Hier ist das noch ganz altmodisch, ein unverschlossener Brief. Offenbar lockt ein unverschlossener Brief dazu, dass ihn viele lesen und nicht nur der, an den er gerichtet ist. Heute sind das große Verteiler bei E-Mails oder eben lautes Reden bei einer Party, wo viele Gäste sind, oder öffentliche Posts auf allen Social-Media-Kanälen. Und die Anbieter kommen gar nicht mehr hinterher, das alles zu löschen. Wie gehen die Gegner Nehemias vor? Geschickt. Sie tarnen ihre Gerüchte sogar damit, dass sie Sorge haben um Nehemia, um sein Image. Ich habe da so ein Gerücht gehört und das sollten wir ausräumen. Sie nennen die Gerüchte sogar Gerüchte, die sie selber in die Welt setzen. Aber sie unterstellen Nehemia niedere Motive, nämlich einen Aufstand zu planen und König sein zu wollen. Und ganz im Ernst, das ist eine Taktik, die Jesus von Nazareth mit ans Kreuz gebracht hat. Nämlich der Vorwurf, er würde einen Aufstand provozieren und er würde gerne König sein. Es kann tödlich enden. Nehemias Gegner tarnen sich sogar als Berater. Sie meinen es ja nur gut. Sie wollen ihn wegen der Gerüchte coachen, sogar als Personalberater. Aber wozu zielt diese Taktik? Wenn Konflikte eskalieren, und Andrea hat ja ein persönliches Beispiel erzählt, was uns das anschaulich machen kann, wo das passieren kann, dann ist eine ganz schwierige Stufe der Eskalation, wenn Beteiligte dadurch gewinnen wollen, dass sie Übertreibungen in die Welt setzen, dass sie falsche Tatsachenbehauptungen aufstellen, dass sie Gerüchte streuen, Unterstellungen veröffentlichen. Und dann muss man etwas dementieren, was gar nicht wahr ist, aber dadurch ist es im Gespräch. Und man versucht, das Image der Person zu beschädigen. Der andere soll sein Gesicht verlieren. Nehemia soll sein Gesicht verlieren. Hast du schon gehört? So ist was ist doch eines Ehemanns, eines Chefs, eines Leiters unwürdig. Und dann wird Negatives gesammelt und über den anderen ausgebreitet. Und beliebt ist bei der Strategie hier auch, dass man sich auf viele beruft. Viele denken so, viele sagen das, viele haben mir mitgeteilt. Und derjenige ist so der Stimmungsmacher in der Rolle eines Anwalts einer vermeintlich ganz großen Gruppe, die auch so denkt. Die größte Gruppe wäre das Volk. Wer von uns schon einmal in solch einer Zuspitzung eines Konflikts gewesen ist, der wird wissen, wie schwer das ist für Nehemia, seine Seele zu schützen, sein Innenleben, seine Gefühle dagegen, dass sowas Unwahres behauptet wird. Denn darauf zielt es ja, auf seine Gefühle, auf seine Gedanken, letztlich auch auf seine Moral, auf seine Werte. Es zielt auch auf den Selbstwert. Weil was soll passieren? Er soll sich natürlich schlechter fühlen, unwert, unwürdig, auf sein Herz. Deshalb dieses Bild auch vom Herzen, das dunkel wird. Und dann werden seine Motive natürlich als verwerflich, schmutzig, böse, niederträchtig, arrogant bestimmt. Und für Nehemia ist das im Grunde genommen ganz schwer, sich dagegen zu wehren. Was ist seine Gegenstrategie? Er sagt ganz kurz und klar, es stimmt nicht, was du gesagt hast. Das hast du dir alles nur ausgedacht. Er durchschaut, dass die anderen nur Angst machen wollen. Er durchschaut, dass eigentlich soll nur das Projekt zum Stillstand gebracht werden. Er soll aufhören zu arbeiten. Tatsächlich ist die Eskalation so weit, dass die Gegner gerne das Projekt, den Mauerbau, scheitern lassen wollen. Das Projekt wird torpediert. Das Gemeindeleben Nehemias soll zum Stillstand gebraucht werden. Dann sollen die Leute nicht mehr in der Stadtmauer bohren. Sie sabotieren den Baufortschritt durch eine Schlacht der Gedanken und Gefühle. Ich will gar nicht so viele Beispiele nennen, aber auch in Ehe-Eskalationen kann das passieren, dass man am Ende nur noch das Ziel hat, dass das Eheprojekt scheitert. Es kann auch in anderen Konstellationen irgendwann nicht mehr darum gehen, dass man eine Lösung findet, sondern dass es zum Erliegen kommt. Und Nehemia durchschaut diese öffentlichen Briefe, sogar die Einladung zum Beratungsgespräch durchschaut er. Und ihm gelingt es, das finde ich echt bewundernswert, dass er nicht selber anfängt, Gerüchte zu streuen. Dass er nicht selber anfängt, über den anderen schlecht zu reden. Dass er nicht selber anfängt, seine Gegner mit niederen Motiven zu beschimpfen und quasi dasselbe zu machen. Ganz schlicht und klar widerspricht er, er wahrt seine Integrität, er bewahrt sein Herz und man muss sagen, er wird auch von Gott bewahrt. Die dritte Strategie, ich brauche meinen Ball zurück. Mit Gegenleer, da wunderbar, Andreas. Wir sind ein gutes Team, das ist klasse. Und ich brauche noch einen dritten, der jetzt einen Ball fängt. Jetzt geht es um den Angriff auf das Verhalten. Oh, das ist toll. Oh, perfektes Zusammenspiel hier in der Predigt, super. Der Angriff auf das Verhalten, das ist ganz besonders ausgeklügelt, was jetzt im Text steht. Die Gegner Nehemias kaufen sich einen Menschen, der schon das Vertrauen von Nehemia hat, und benutzen diesen Menschen, um Nehemia dazu zu verführen, dass er selber etwas Verbotenes tut. Lesen wir mal. Nehemia 6, 10 bis 13. Eines Tages besuchte ich Schemaja, den Sohn des Delaja und Enkel von Mehitabel. Ich ging zu seinem Haus, denn er konnte nicht zu mir kommen. Schemaja sagte zu mir, lass uns gemeinsam zum Gotteshaus gehen und uns im Innern des Tempels einschließen. Sie haben vor, dich zu töten. Schon heute Nacht wollen sie es tun. Daraufhin entgegnete ich ihm, soll ein Mann wie ich etwa davonlaufen? Soll sich jemand wie ich im Tempel verstecken, nur um zu überleben? Nein, ich gehe nicht mit. Denn ich hatte erkannt, dass er nicht in Gottes Auftrag handelte. Er richtete mir diese Botschaft aus, weil Tobia und Sanballat ihn dafür bezahlt hatten. Sie benutzten ihn, um mir Angst einzujagen. Ich sollte Unrecht begehen, sodass mein guter Ruf zerstört würde. Dann wäre ich ihrem Spott ausgeliefert. Also Hand aufs Herz. Wie naheliegend ist es, in einem Konflikt selber zu unerlaubten Mitteln zu greifen? Ich sehe einen, der sagt hoch. Noch dazu, wenn es gute Verbündete gibt, die einem sagen, hey, komm mal, wir wehren uns jetzt. Nehemia wird ja eigentlich auch hier eine echte Falle gestellt, gemeinsam mit einem, dem er vertraut, in den Tempel zu fliehen davor, dass er selber getötet wird. Ich meine, wer würde das nicht machen? Und in Wirklichkeit wird er in eine Falle gelockt. Er soll etwas Verbotenes tun, nämlich den Tempelbezirk betreten, den er nicht betreten darf, denn er ist kein Priester. Nehemia fragt sich, ob der so gemeinte Rat sogar ein Reden Gottes ist. Also noch verdrehter, sogar ein geistliches Reden. Gott hat mir mitgeteilt, dass wir dich schützen müssen. Aber er kann offensichtliches prophetisches Reden unterscheiden. Er kann die Geister unterscheiden, wer auf falsche Weise den Namen Gottes benutzt. Er durchschaut das als menschliches Reden, hier sogar als falsches Reden. Und er durchschaut, dass es eine echte Falle ist. Er sagt ganz geradeweg, soll ich als Mann, ein Mann wie ich, etwa davonlaufen? Ich gehe nicht mit. Ich mache da nicht mit. Nehemia lässt sich nicht auf verbotene Handlungen ein. Und er durchschaut die Hauptstrategie der ganzen Angriffe, nämlich Angst einzuflößen. Menschen sollen verunsichert werden, Menschen sollen Vertrauen verlieren. Und auch gesellschaftlich ist es so, wenn Menschen in einer Gesellschaft das Vertrauen verlieren, wenn man Angst schüren kann, hat man unglaublich viel Macht und übt Macht aus. Mit Angst und Misstrauen gewinnt aber immer die Gegenseite. Nicht nur die Schutzmauer der Stadt Jerusalem hat noch Lücken. Auch bei Nehemia sehen die Gegner noch Möglichkeiten, ihn anzugreifen, erst seinen Körper zu attackieren und ihn unschädlich machen, unbeobachtet, an einem abgelegenen Ort. Dann sein Innenleben zu attackieren, seine Gedanken, seine Gefühle, seine Moral, sein Selbstwert. Und dann ihn zu bewegen, verbotene Handlungen zu machen, durch falsche Freunde und Ratgeber. Ein Betrug. Was kann alles so was Falsches sein, worauf man sich einlässt, nur um sich zu wehren? Es ist beeindruckend ideal, wie Nehemia die Taktik des Feindes durchschaut und wie cool er reagiert. Es muss ihn aber ganz viel gekostet haben. Bisher war im Text ja von Gott gar nicht die Rede. Außer an der Stelle, wo er sagt, dass das nicht Gottes Reden ist. Aber am Ende des Textes betet Nehemia. Und schaut euch mal dieses Gebet an, in Nehemia 6, Vers 14. Mein Gott, erinnere dich an alles, was Tobia und Sanballat mir angetan haben. Vergiss nicht, dass auch die Propheten Noatia und die übrigen Propheten mir Angst einjagen wollten. Ungewöhnliches Gebet. Gott zu sagen, vergiss bitte nicht, das hat mir echt zugesetzt. Das hat mich echt was gekostet. Das ging ans Eingemachte, lieber Gott. Und ich kann das Gebet gut nachspüren. Das hat ihm zugesetzt. Und er ist Gott dankbar, dass er das überstanden hat. Aber er sagt Gott auch, ich hätte es mir echt anders gewünscht. Denn Gott hilft natürlich Nehemia indirekt durch gute Menschenkenntnis und auch durch tiefere Erkenntnis, dass er dahinter schaut, ohne selber in den anderen negativ zu begegnen, sondern nur mit klarer Abgrenzung, mit klaren Worten, mit klarem Verhalten. Und Gott kommt auch mit Nehemia trotz aller Angriffe ans Ziel. Und das steht jetzt in Vers 15, rund um den Abschluss des Kapitels. Am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen, vollendeten wir die Arbeit an der Mauer. Als unsere Feinde aus den Völkern rings um das hörten, bekamen sie Angst. Ihr Hochmut verging ihnen und sie mussten erkennen, dass unser Gott dieses Werk vollendet hatte. Ich finde, die Bibel hat Humor, weil in dem Text steht an ganz zentralen Stellen, dass die Nehemia Angst einjagen wollen und jetzt am Ende haben die Gegner Angst. Alle ihre Winkelzüge, alle ihre Angriffe, Gott hat es nicht aufhalten können. Ich brauche den Ball zurück, weil das ist ja jetzt schon der dritte Punkt zu Ende. Vorsicht, das Abendmahl, danke. Das Spiel ist also wieder offen. Und ich meine, Nehemia gewinnt das Spiel mit seiner Mannschaft. Aber nicht Nehemia gewinnt das Spiel und am Ende steht er da als König, sondern Gott. Ich finde das unglaublich faszinierend. Und mir macht dieses Kapitel Mut. Obwohl es so, ja, viele Winkelzüge enthält. Mir macht es Mut, nämlich es ist möglich, auch harte Zeiten zu überstehen. Es ist möglich. Und das als, gilt für den Einzelnen und das gilt auch für eine Gruppe an Menschen, für eine Gemeinde, es gilt sogar für ein Volk. Und es ist möglich, Angriffsmuster zu durchkreuzen. Es gibt Schutz vor Gewalt. Wir wissen, die Schutzmauer ist löchrig, sonst würde nicht so viel Gewalt geschehen. Aber es gibt Schutz. Es gibt Schutz vor Gerüchten und Fehlverhalten. Schwierig, vor Gerüchten sich zu schützen, aber es gibt Widerstand. Und es gibt auch Widerstand gegen Fehlverhalten, ohne selber zu Gewalt zu greifen, ohne selber zu Gerüchten zu greifen und ohne selber verbotene Handlungen zu tun. Und zugleich möchte ich mit euch für Menschen beten. Für Menschen, die angegriffen sind an ihrem Körper oder in ihrer Seele, in ihrem Innenleben oder die in der Versuchung stehen, verbotene Wege zu gehen, weil sie meinen, sie können sonst den Kampf der Unternehmen nicht gewinnen oder sie können den Kampf der Partei nicht gewinnen oder den Kampf der Familien oder den Erbstreit oder den Ehestreit oder den Streit zwischen Gruppen. Denn es gibt leider viele Opfer von Gewalt, Opfer von Gerüchten und auch Verführung zum Bösen. Und deswegen, ich möchte mit euch auch nicht nur Hände falten, also beten, sondern auch die Ohren öffnen und die Augen für Menschen, die vielleicht betroffen sind. Ihnen Beistand anzubieten. Und das kann ja auch eine Antwort sein, wo Menschen angegriffen sind, ihnen Schutz zu bieten. Deshalb können Christen sich auch für Frauenhäuser einsetzen oder für Beratungsstellen oder für Steuerentschuldungsstellen, Beratungsstellen, für alle Stellen, wo Menschen geschützt werden, weiter in eine Richtung zu gehen, die ihnen selber nicht gut tut. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Und ich möchte uns einladen, ja ganz bewusst einladen zu einem Moment der Stille, wo wir auf den Geist Gottes hören, was er dir sagt, wo du gefährdet bist oder wo du andere schützen kannst. Und ich bitte auch die Kamera mal etwas zu zeigen, nicht mich jetzt zu zeigen, sondern zum Beispiel das Abendmahl, dass ihr euch selber jetzt nicht auf Menschen ausrichtet, sondern auf Gott. Wir einen Moment still werden vor Gott, um das ja, vom Geist her nochmal zu bedenken. Und ich werde dann noch ein Gebet sprechen. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Komm, erfülle mich. Vater im Himmel, wir wollen dich bitten für Menschen, die Opfer von Gewalt geworden sind, dass sie die Angst vor der nächsten Gewalttat verlernen können und dass sie Schutz und Heilung erfahren. Und dass sie wirklich geschützt sind. Herr, wir wollen dir auch klagen, wo Menschen Opfer von Missbrauch, von Gewalt geworden sind. Und wollen uns darunter stellen. Und darüber auch traurig sein. Herr, wir bitten dich für die, die in ihrer Seele aufgewühlt sind, weil sie sich gemobbt, unter falsche Verdächtigungen gestellt, getroffen fühlen von Worten, vielleicht auch, wenn sie ganz anders gemeint waren. Ich bitte dich, dass du zum Arzt der Seele wirst. Und Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du auch Sündenerkenntnis schenkst, wo Verbotenes getan wird, Dinge, die gegen das Gesetz sind oder gegen die Moral. Deck du das auf und schenk du die Bereitschaft, umzukehren. Und all das können wir nur bitten, weil du barmherzig bist und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Güte. Amen.